Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir jemand zu Gast, den ihr bestimmt kennt. Aus der Höhle der Löwen, aus der Startup-Szene, der Investor Frank Thelen.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Hi Frank.
Hi, Leo.
Du hast mal gesagt, dass die Bevölkerung dich als Elon Musk sieht, die Branche aber als Dieter Bohlen.
Ja, ich glaube, das ist ein Zitat, das ich so nie gesagt habe. Ist ja mal egal.
Also hast du es nicht gesagt?
Ich glaube, was das aussagt, ist, dass das wirklich ein sehr breite, also ich mache halt viele Themen. Auf der einen Seite habe ich halt einfach die Höhle der Löwen gemacht, was eine sehr, sehr erfolgreiche Fernsehshow war. Und dann habe ich auch andere Fernsehauftritte gemacht. Und da könnte man irgendwie so ein bisschen sagen, ja, der ist ja Dieter Bohlen, ne? Also natürlich nicht so erfolgreich wie Dieter im Fernsehen, überhaupt nicht, aber der ist so ein Entertainer quasi, ne? So eine komische Show. Und auf der anderen Seite machen wir mit Freigeist aber frühphasige Investments. Und da kann man schon sagen, dass wir echt ein intensives Deep Tech Portfolio haben, also von Lilium Aviation über künstliche Lungen, Roboter, Satelliten, mögliche Proteine, die Krebs sehr, sehr gut behandeln können und so weiter. Also wirklich ein echtes Deep Tech. Und das ist halt dieser, ja, Spagat in meinem Leben sozusagen.
Also bist du sozusagen ein Mix aus beidem, würdest du sagen?
Ich würde sagen, dass ich, also auf gar keinen Fall bei Elon Musk mich sehe, weil ich glaube, das ist wirklich der beste Unternehmer, den wir bisher hatten. Also kann man sicherlich auch, manchmal sehr schwierig, was er alles tweetet oder ext oder was auch immer. Aber rein, ich komme gerade jetzt auch aus der Giga Berlin eine aktuelle Entwicklung angesehen. Also einfach großartig, was er baut. Aber ich würde mich eher in diesem Tech-Bereich sehen, aber nicht als Elon Musk. Sondern einfach als Tech-Investor. Das ist mein Fokus, das ist mein Leben. Und als Spaß nebenbei durfte ich die Fernsehwelt entdecken, die übrigens total lustig ist. Und rote Teppiche und super Megastars und keine Ahnung was. Ist auch schon total cool, was man alles erleben kann, aber es bewegt mich nicht wirklich. Und wenn ich mit unseren Gründern an wirklich wichtigen Themen arbeiten darf und denen ein Stück weit helfen darf, dann bewegt mich das wirklich.
Was findest du die beste Eigenschaft von Elon Musk?
Sein First Principle Thinking und seine Execution. Also, dass er, als ich denke, okay, wie kann ich eine Rakete bauen und dann zack, oder wie kann ich ein Auto am besten bauen und wie er das dann alles wirklich immer hinbekommt. Ja, er ist manchmal zu bullisch und so, aber am Ende des Tages, hat er bisher die krassesten Sachen auf der Welt entwickelt.
Glaubst du so langfristig, dass er seinen Ruf ein bisschen zerstört mit dem, was er mit Twitter macht und wie er sich da auch, welche Leute er auch pusht und so mit, Zitat nur Tucker Carlson zum Beispiel, das Video da, oder was ist deine Meinung dazu, so kurz?
Hat er sicherlich schon, ne? Also wenn ihr jetzt hier in Deutschland oder wahrscheinlich auch in den US fragen würdet, es gibt auch, glaube ich, viele, die sagen, das ist ein Idiot. Und ich glaube, viele würden sich freuen, und ich bin überhaupt nicht mit dem befreundet, ich durfte ihn ein paar Mal treffen, wäre mein Rat, da einfach echt einen Gang runterzuschalten. Also ich glaube, ich kommuniziere ja auch über Politik und ich glaube, das ist gut, dass man sich da äußert, aber so ganz wild Kram, also dass man so einmal kurz nachdenkt, macht das hier Sinn? Weil manchmal auch wirklich wilden Kram raus. Und dieses Tucker, ich weiß gar nicht, was er aber auch geschrieben hat, dieses Tucker-Interview war einfach scheiße. Also ist super, dass sie mit Putin sprechen. Ich glaube, da glaube ich dran, ne? Niemals den Dialog abbrechen lassen. Aber wenn du mit so einer Person sprichst, dann musst du sehr klar Fragen stellen. Du kannst so einen Mann vielleicht dann nicht komplett progressiv angehen, aber du musst ihm wirklich sehr klare Fragen stellen, auch ein bisschen mehr in die Ecke stellen. Das war echt ein ganz, ganz schlechtes Interview.
Jetzt wieder zu dir. Darum sind wir ja hier. Du hattest mit Mitte 20 eine Pleite sozusagen. Mhm. Wenn du jetzt zurückschaust, erstmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist da passiert und was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich war schon in der Startup-Szene, also sozusagen noch nicht Startup hieß, sondern einfach Unternehmen halt aufgebaut. Und dann haben wir sehr früh Venture Capital bekommen. Und das waren 1,4 Millionen D-Mark. Und dann haben wir ein Unternehmen aufgebaut, was so ein Netze, damals lokale Netzwerke mit dem Internet verbunden hat, heute totaler Standard. Und irgendwann war das Geld weg, die 1,4 Millionen. Und wir haben einfach, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hat die Bank uns einfach einen Kreditrahmen aufgemacht, die Sparkasse. Hat einfach gesagt, okay, jetzt habt ihr hier 1 Million D-Mark Kreditrahmen, das wird alles total super, ihr macht ja bald einen Börsengang und so. Super.
Wie alt warst du da, genau?
Ich bin immer so schlecht in Zeit, aber so 25. Ja, also irgendwas über 20. Und dann auf einmal ist der neue Markt zusammengebrochen, den ich damals gar nicht kannte. Also ich hatte überhaupt gar keinen Blick auf Aktien, sondern ich war halt wirklich jeden Tag von morgens bis abends in meinem Büro, habe mein Produkt gebaut, was mir auch super Spaß gemacht hat. Und ich habe gar nicht diese Makrobrille irgendwo an aufgehabt. Was dann passiert ist, der neue Markt ist 2000 zusammengebrochen. Und dann hat auf einmal, war alles nicht mehr so cool und so entspannt. Und dann kam die Sparkasse auf mich zu und meine Co-Gründer und hat gesagt, unterschreibt jetzt bitte mal für diese 1 Million privat. Hätte ich gar nicht gemusst, weil ich da nie für gebürgt habe, aber dann haben die gesagt, ja, sonst steigen die Zinsen. Da habe ich gesagt, scheiße, wenn die Zinsen steigen, wir bauen das ja alles hier. Ich hatte halt nur Positives bis jetzt auch erlebt. Ne? Es gab immer Venture Capital, es ging immer weiter. Da habe ich halt einfach sehr dumm, sehr naiv, einfach unterzeichnet. Und leider musste dann die AG schon wenige Wochen später Insolvenz anmelden. Und ich hatte halt dann privat einfach für 1 Million gebürgt und hatte das Geld überhaupt nicht.
Was macht das mit einem, so mit Mitte 20, auf einmal 1 Million Euro Schulden? Ist schon
D-Mark, genau, D-Mark. Ja, das war richtig scheiße. Das war auch so, dass mein Körper nicht mehr so richtig funktioniert hat.
Inwieweit?
Sehr, sehr unschön. Nasenbluten, andere Themen. Und dass ich dann einfach in so einem Raum saß, in meiner Wohnung, dunkel. Also das war scheiße. Also du bist halt vor allen Dingen emotional. Deine Freunde und dein Freundeskreis hebt gerade ab, ne, weil die sind ja dann gerade mit der Ausbildung fertig, fangen jetzt bei McKinsey an oder bei Porsche oder machen oder bauen gerade anderes Ding und alle haben irgendwie ein Leben und mieten ihre erste eigene Wohnung oder kaufen sie vielleicht sogar oder keine Ahnung was. Und du weißt einfach, in den nächsten 7 Jahren, das ist dieses Insolvenzgesetz, hast du nicht mal mehr ein Mobiltelefon. Ja, und du kannst gar nicht an diesem Leben teilhaben. Ne? Und ich wollte ja nie Luxus haben, aber du kannst an diesem Leben einfach nicht teilhaben.
Warum kein Mobiltelefon? Kannst du es noch kurz erklären?
Ja. Also damals, ich weiß ja, heute glaube ich, haben die Insolvenz geändert, du hast halt eine sehr, sehr minimale Menge, die du zum Leben noch Minimaleinnahmen hast. Und wenn du mehr Einnahmen hast, musst du das abgeben, was im Grunde genommen auch fair ist, weil du es ja irgendeinem geschuldet hast, was irgendeinem das Geld verbrannt. Und das heißt, du musst einfach 7 Jahre, warst du in dieser privaten Insolvenz und du konntest dann, ja, du durftest halt kein Geld mehr verdienen und musstest dich halt gut verhalten und dann nach 7 Jahren warst du frei, außer für Steuer und andere Schulden, die bleiben für immer, aber die hatte ich nicht. Hatte nur der Sparkasse gegenüber die Schulden. Aber ich habe diese private Insolvenz nie angemeldet, weil ich dann irgendwann einen Vergleich gemacht habe mit der Sparkasse, aber es war super schwierig, weil ich bin immer zu diesem Berater gegangen, das war ja irgendein Berater. Ich habe gesagt, hier, wenn wir jetzt nicht einen Vergleich machen und ich weniger zahle, dann bekommt ihr gar nichts, aber wenn ich in die Insolvenz angemeldet hätte am Amt, dann bist du auch insolvent. Dann kriegst du einen Insolvenzverwalter und dann ist vorbei. Das war ganz schwierig, das auszutarieren. Wie lange verhandle ich jetzt mit der Sparkasse versus die 7 Jahre fangen gar nicht an zu laufen. Die fangen erst dann an zu laufen. Ja, und dann am Ende des Tages habe ich mich wirklich in letzter Minute, wo ich die Sparkasse angerufen habe, ich gehe jetzt zum Amt. Es ist mir total egal. Und dann haben die dann halt, genau, glücklicherweise mir einen Vergleich über 60.000 Euro waren es dann schon gegeben.
Wie lange hast du gebraucht, um diese Summe zurückzuzahlen?
Bin ich jetzt auch schlecht im Ausrechnen, könnt ihr gerne machen, 500 Euro pro Monat habe ich einfach abbezahlt.
Also 6.000 im Jahr?
Viele, viele Jahre waren das, ja. Aber es war nicht schlimm, weil 500 Euro war einfach machbar.
Und als du da, sagtest, hier im Zimmer saß, war dunkel und irgendwie am Boden angekommen sozusagen, also der große Traum von, ich werde irgendwie Visionär, Gründer, Startupler und dann...
Ich gar nicht mit großen Traum, dass er Platz war, das finde ich fein, sondern das Bottom Line Below. Also dass du wirklich sagst, okay, ich habe so verkackt, dass ich niemals irgendwie eine Freundin haben kann, weil ich kann mit der nicht mal ein 2-Sterne-Hotel nehmen oder ich kann gar nichts. Also ich kann kein Auto, ich kann nichts haben. Das war das Problem. Nicht der Traum des Gründens, der Platz war es auch blöd, aber dieses, weißt du, noch 3 Ebenen darunter.
Was haben deine Eltern gesagt?
Für meine Eltern war es schockierend, gerade weil der Brief auch nach Hause kam, weil ich habe noch zu Hause gelebt und meine Mutter hat den aufgemacht. Das war schon alles sehr unschön, aber sie haben mich nie fallen lassen. Sie haben mir gesagt, du bist irgendwie ein schlimmer Typ in der Familie oder so. Fanden es auch nicht super. Aber genau, wir haben trotzdem einen sehr guten Dialog behalten und genau.
Was wäre dein Ratschlag für vielleicht junge Leute, die in dieselbe Position kommen, die vielleicht eine Idee haben, einen Traum zu gründen, selbstständig sind, ja, und dann auf die Fresse fallen? Was ist dein Ratschlag, wenn du heute zurückschaust?
Das Wichtige ist, nicht unter Null zu gehen. Das war mein Fehler. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man gründet, dass man scheitern kann und dass man es auch einkalkuliert, weil es gehört einfach dazu, sonst hat man keine große Vision. Was auch fein ist, wenn man an etwas Einfachem arbeitet. Aber wenn man an etwas Großem arbeitet, gehört Scheitern als sehr klare Möglichkeit dazu. Wichtig ist, dass du dich nicht verschuldest, am besten gar nicht, und sagst halt, all das, was du hast, kannst du einbringen. Ja? Sei denn, du bist jetzt schon in einer späteren Phase und hast zum Beispiel ein Haus für deine Familie. Das würde ich wieder nicht machen. Aber alles andere, was du gespart hast und keine Ahnung was, hau alles in dein Start, wenn du willst. Ne? Wenn du so drauf bist, echt, ich bin Gründer. Aber geh nicht so weit, mein persönlicher Rat, ohne natürlich, dass es eine Empfehlung ist, dass du so viel Schulden aufnimmst, die du nicht mehr abbezahlen kannst. Und am besten machst du gar keine Schulden. Oder wirklich nur perspektivisch, wenn ich danach dann zu Siemens gehe, kann ich das in 1 bis 2 Jahren, kann ich das abbezahlen. Weil dann in so einem tiefen Loch dann zu sein, das ist einfach zu tief. Und das ist auch das, da muss man vorher, finde ich, sagen, ich bin gescheitert im Gründen. Ich konnte keine Angel überzeugen, keine externen Kapitalgeber. Ich konnte das Produkt nicht mit so wenig Kapital effizient schon mal dahin bringen, als dass ich die erste Traction zeigen kann. Aber dann ist man da gescheitert und nicht hingehen und sagen, okay, ich riskiere jetzt quasi mein Leben, meine private Solvenz. Das bitte ich euch wirklich, ja, das ist nicht gut.
Und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ich persönlich ja mit dem Vergleich, ne? Also und dann.
Aber auch mental meine ich. Oder also dass du sagst, okay, ich gründe weiter oder ich versuch's nochmal, weil man kann ja auch sagen, okay, meine Reise im Gründen ist vorbei, vielleicht
ja.
Mache ich jetzt irgendwie ein Abi, studiere und mache eine Ausbildung und war gut.
Zwei Dinge. Das eine ist, ich hatte gar nicht jetzt so mega tolle Chancen im Arbeitsmarkt, weil ich habe ja nicht mal Abitur, sondern ich habe Fachabitur noch gemacht und so eine Ausbildung, aber ich war jetzt nicht, weder hatte ich Abitur, noch war ich irgendwie Elite-Abgänger der WHU. Ja, es war jetzt nicht, dass irgendwie McKinsey gewartet hat, wann kommt denn endlich der Frank, sondern ich weiß nicht, was ich hätte für einen Job machen können. Das zweite ist, ich habe eine neue Software-Plattform entdeckt und die hat mich einfach begeistert und die wollte ich halt wieder programmieren. Und dann habe ich mit Bilder.de ein Portal aufgebaut. Guckt man jetzt rein BWL-mäßig drauf, würde man sagen, pass auf, du zahlst jetzt mal schön deine Schulden ab. Das heißt, du guckst mal, dass du 3.000, 5.000, whatever im Monat verdienst, um das irgendwie alles zu tilgen. Wäre wahrscheinlich der sachlich bessere Ratschlag gewesen. Aber ich habe halt einfach programmiert und weitergemacht. Habe dann auch keinen Venture Capital mehr bekommen, weil ich ja so gebrandmarkt war. Und habe deswegen aus dem Cashflow heraus in einer Nische Online-Fotoservices mit Marc Sieberger und Alex Koch zusammen einen Weltmarktführer aufgebaut. Und als wir den verkauft haben, haben sie noch 100% gehört. Das war natürlich auch super.
Wie viel hast du da bekommen?
Geld?
Mhm.
Haben wir noch nie gesagt, aber so einen zweistelligen Millionenbetrag. Also jetzt schon viel Geld, aber auch jetzt nicht super, super viel Geld.
Aber bei dem Millionenbetrag, den hast du aber nicht benutzt, um dann die Schulden zurückzuzahlen, oder? Oder?
Das waren ja nur 60.000 Euro. Ja. Ich habe die Schulden einfach weiter bezahlt, weil sie zinsfrei waren. Ja. Und ich dann schon so viel BWL und so viel Wissen hatte, dass ich so einen zinsfreien Kredit halt nicht zurückzahle.
Und was war so das Erste, was du gemacht hast mit der Kohle, als dann irgendwie so ein zweistelliger Millionenbetrag plötzlich auf deinem Konto war?
Ja, also eigentlich habe ich es okay gemacht. Also ich habe schon so ein paar Sachen gemacht. Ich habe mir einen neuen Elfer bestellt, Targa 4S. Ich habe mir irgendwie eine teure Uhr gekauft. Dann habe ich meinen Eltern ein tolles Auto gekauft und meinem Vater eine Uhr gekauft. Ich habe ein Haus gekauft auf Mallorca.
Hast du es immer noch?
Ja, habe ich immer noch. Aber das war's. Den Großteil des Geldes habe ich 100% mit Marc zusammen und Alex in Startups wieder investiert.
Wenn du gerade erzählt hast, deinem Vater eine Uhr gekauft, auch deinen Eltern, wie wichtig war es, sozusagen deinen Eltern zu zeigen, guck mal, ich habe es jetzt doch geschafft?
Meine Mutter hat mir jetzt irgendwann gezeigt, im Kleinkindalter einen Brief an sie geschrieben, mach dir keine Sorgen, irgendwann habe ich ein großes Haus auf Mallorca. Ich weiß gar nicht, wo ich das herkam. Und das war schon auch ein bewegender Moment für sie, als sie dann auf der Terrasse stand und aufs Meer geblickt hat. Und das war mir einfach eine Freude, weil sie auch so viel Ärger mit mir hatten als Sohn, was mir sehr unangenehm war, weil ich sehr nette Eltern habe und die sich auch immer gut um mich gekümmert haben, soweit sie es konnten. Ja, war ich sehr, sehr glücklich, dass ich dann auch was zurückgeben kann. Meine Mutter ist leider verstorben, mein Vater lebt noch und mit dem verbringen wir auch relativ viel Zeit.
Warum Ärger?
Na, ist nicht so geil. Also ich meine, du investierst halt Zeit in eine Tochter, in einen Sohn, guckst halt, dass die erstmal von den Windeln überlaufen, über keine Ahnung was und dann guckst du auch noch, dass er ein Fachabi schafft, weil er einfach nicht so super in der Schule war und unterstützt ihn halt immer und fährst ihn zum Tischtennis spielen und keine Ahnung was. Und dann kommt er irgendwie nach ein paar Jahren wieder und sagt, super geil, ich habe jetzt übrigens echt Vollgas gegeben, habe schön 1 Million Schulden, das ist das Ergebnis gesamt. Und meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Dann haben die gesagt, wir können ja nicht mehr die Zinsen zahlen, weil ich war natürlich nicht solvent, damit war der Zinssatz sehr hoch und wir konnten nicht mal die Zinsen bedienen. Also das ist ja schon blöd.
Der Brief, den du an deine Mutter geschrieben hast als Kind, woher kam das? Also woher kam bei dir dieses Gefühl, ey, ich muss irgendwie was erreichen oder...
Weißt ich du's? Kann, das Verrückte ist, ich kann mich wirklich an diesen Brief gar nicht erinnern, bis ihn meine Mutter mir gezeigt hat auf dieser Terrasse auf Mallorca. Ich war sehr jung, also wahrscheinlich habe ich viele Briefe geschrieben, keine Ahnung, aber das war keine Fälschung anscheinend, also meine Mutter hat es mir einfach gezeigt.
Würdest du heute sagen, dass du dann erfolgreich geworden bist, also wenn du jetzt heute auf dein Leben zurückschaust?
Auf jeden Fall und crazy erfolgreich. Also das ist auch das, was ich glaube, hoffentlich jeden Tag zu schätzen weiß, jeden Tag weiß, da gibt es keine Garantie, dass das weiterhin so ist. Ich glaube, jetzt heutzutage ist das höhere Risiko die Gesundheit als Kapital. Aber wenn ich auf mein Leben schon jetzt zurückblicke, was ich machen durfte, an welchen Projekten ich mitarbeiten durfte, welche Kapitalmengen ich heute besitze und damit Dinge machen kann, wen ich anrufen darf, treffen darf, das ist einfach wirklich verrückt. Und das ist mir auch sehr bewusst. Und ich bin einfach tiefgreifend sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
Wer ist die krasseste Nummer, die du am Handy gespeichert hast?
I don't know. Also schon viele Politiker, Prinzen, keine Ahnung was. Also ja, es sind schon viele Nummern drin und ich glaube es auch, also ja.
Aber Elon Musk noch nicht, oder? Oder ist er schon auch drin?
Von Elon Musk noch nicht, nein. Aber ich habe gerade eben durch Zufall eine SMS von ihm auf jemand anders auf dem Handy gesehen. Aber ich glaube, solche Menschen, ich versuche auch immer so, was macht Sinn, ne? Wenn ich jetzt Elon irgendwas out of nowhere schreiben würde, also wir haben einfach keine Relationship. Also ich glaube, er wüsste nicht mehr, wer ich bin. Und deswegen habe ich auch seine Mobilnummer nicht.
Werbung. Ob für den Business-Trip oder das Corporate-Event, Scandic Hotels ist euer Place to Stay. Mit rund 280 Hotels in 6 Ländern ist die Scandic Hotels Group die größte Hotelkette im Norden Europas. Und auch in Deutschland ist Scandic Hotels auf Expansionskurs. Neben Hotels mit zentraler Lage in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ist Scandic nun auch in Nürnberg vertreten. Euch erwarten inspirierende, kreative Umgebungen, flexible Räumlichkeiten mit modernster Technik und viel Nachhaltigkeit. Vom Fairtrade-Kaffee bis zu recycelbaren Böden. Erfahrt jetzt mehr unter scandichotels.de.
Du hast gerade selbst angesprochen, dass du dich selbst als sehr erfolgreich einschätzen würdest und auch, ich meine, mit Höhle der Löwen kennt jeder dein Gesicht in Deutschland. Du hast ja auch auf LinkedIn, glaube ich, über 400.000 Follower, also Nummer 1 in ganz Deutschland. Und ich habe auf Instagram auch den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben, irgendwie Fragen zu stellen oder irgendwie, was wollt ihr irgendwie von Frank Thelen wissen? Und dann kamen relativ viele irgendwie Antworten mit, frag ihn, warum der Fonds so schlecht läuft. Mhm. Deswegen, ich würde die Frage einfach mal jetzt weitergeben, warum läuft der Fonds noch nicht so vielleicht wie erwünscht?
Absolut gute und faire Frage. Also erstmal, für alle, die es nicht wissen, was der Fonds. Nachdem wir Venture Capital oder machen wir immer noch sehr erfolgreich gemacht haben, haben wir uns dazu entschieden, auch in Public Equity, also in Aktien global zu investieren und haben dabei die Strategie definiert, dass wir Unternehmen tiefgreifend verstehen und in kleinere und mittlere Tech-Unternehmen investieren. Also kein Apple, Amazon, Nvidia und so weiter, sondern halt eine andere Strategie fahren. Und ich selber habe über 10 Millionen auch zum Start dort und habe die auch immer noch in die Fonds investiert. So, was tun wir? Wir investieren in Unternehmen, die in einer früheren Phase sind. Teilweise sind die auch schon profitabel und generieren Cashflow, aber es sind auch Unternehmen dabei, die in einer früheren Phase sind. Das ist eine Mischung, aber sie gehen halt nicht zu Amazon, Nvidia und so weiter. Unglücklicherweise, seit dem Start hat sich das Zinsumfeld geändert. Wir haben eine Inflation gehabt, dadurch haben die Zentralbanken die Zinsen angehoben und man glaubt gar nicht, wie stark die Verbindung ist, als dass dann Tech-Werte, die ihre Cashflows in der Zukunft generieren oder noch eine Finanzierung brauchen, auf einmal fallen. Und wenn man heute kleinere und mittlere Tech-Werte, es gibt so einen Unprofitable Tech-Index sieht, dann ist der bei -75% immer noch. Und das sieht natürlich für viele, das kann ich auch total nachvollziehen, blöd aus, wenn unser Fonds, ich glaube, der ist jetzt noch bei -37% seit Start, hat aber ein gutes Jahr letztes Jahr gehabt und auch einen guten Start dieses Jahr, dass es erstmal blöd aussieht, weil die anderen in die CSOs sind. Aber die werden halt getrieben von Nvidia, Apple und Amazon. Und das ist nicht unsere Strategie. Ich glaube und hoffe, ohne dass es hier eine Anlageberatung oder Empfehlung ist, dass unsere Strategie sehr gut aufgehen wird, dass man das jetzt sehen wird. Aber natürlich, die letzten 2,5 Jahre waren auch echt, echt stressig, weil ich das auch mit voller Überzeugung mache, gegründet habe, ja auch mein eigenes Kapital, meine Frau ist investiert, viele Freunde sind investiert und ich echt dahinter stehe. Und wenn man dann augenscheinlich guckt, hey, warum ist denn die Nasdaq so hoch und warum ist die Strategie so niedrig, dann, genau, es ist schon stressig, aber es ist eine sehr faire Frage, die ich auch versuche, immer in jedem Interview und auch Webinare, geht gerne auf LinkedIn, immer wieder zu erklären. Und wenn man das mit Bailey Gifford oder anderen ARK oder was auch immer Strategien vergleicht, dann stehen wir sogar recht gut da. Aber mir ist total klar, dass das Ergebnis noch nicht da ist. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir sehr gute Ergebnisse sehen. Aber das müssen wir jetzt auch wirklich zeigen.
Was sind sehr gute Ergebnisse oder was schätzt ihr so, wie sich das entwickeln kann?
Ich habe einfach aus meiner ehrlichen Überzeugung damals zum Start gesagt, was glaube ich, wie viel Return man damit generieren kann. Dann kam die sehr starke Zinswende und wir haben einfach eine andere Zeit gesehen. Deswegen will ich hier keine Aussagen machen. Aber es sollte schon deutlich über anderen sicheren Anlagen liegen, weil ansonsten braucht man uns nicht, wenn man eine so hohe Volatilität, wir waren ja glaube ich auch im Peak bei -60%, mitnimmt, dann muss man auf der anderen Seite auch eine deutlich höhere Rendite generieren und ich glaube, das können wir zeigen.
Was sind so Vergleichsindizes? Also so
wir haben keine Indizes, weil wir sind ja wirklich ein aktiv gemanagter Fonds. Man könnte das zum Beispiel vergleichen mit, den ich übrigens auch gut finde und wir sind in sehr häufigen Austausch, mit Bit Capital von Jan Beckers. Und ich finde, der Jan macht einen super Job, ne? Und das Produkt ist auch total sinnvoll, was er da tut. Oder mit ARK oder mit Baillie Gifford oder mit anderen Small- und Mid-Cap-Fonds, die von mir aus auch nur in Deutschland investieren. Aber du kannst es nicht mit der Nasdaq vergleichen. Die Nasdaq wird auch irgendwann wahrscheinlicherweise mal schlechter laufen und wir werden deutlich besser laufen. Aber wenn man es mit diesen Fonds, das wären so Vergleiche, die man da ranzieht. Aber wir haben keinen Index wie wir wollen oder wir die Nasdaq oder so.
Wer sollte denn in den Fonds investieren? Also was für ein Typ Anleger?
Ja. Also erstmal sollte nur jemand in den Fonds investieren, der Zeit hat. Es ist, wie ich zum Start des Fonds gesagt habe, nichts, um da im Sommer zu investieren und zu Weihnachten größere Geschenke zu kaufen. Das ist ein total falsche Produkt. Es sollte...
Das ist ja generell bei Aktien, glaube ich, der falsche Ansatz, wenn man erwartet, dass man irgendwie...
Man kann ja auch so Short, Long und ich weiß, was es alle für Produkte gibt und die sagen halt, wir liefern immer Rendite. Will ich mich aber gar nicht reinhängen. Fakt ist, wir liefern das nicht. Sondern wir brauchen einen Anlagehorizont von 4, schon knapp Minimum 4, eher bis 7 Jahre. Und dann wollen wir eine deutliche Outperformance zeigen. Wir müssen natürlich jetzt sagen, wir sind wirklich durch 2,5 sehr schwierige Jahre gegangen, weil sich halt das Zinsumfeld geändert hat. Und dann sollte man unseren Fonds, bei mir ist eine sehr, sehr, sehr große Position, aber weil ich ihn halt verstehe, weil ich die Liquidität nicht brauche und weil ich halt meine Miete irgendwie damit klarkomme. Aber ansonsten sollte der Fonds bitte unbedingt nur eine Beimischung sein. Also ich habe ein breit gestreutes Aktienportfolio, das ich am besten mit Dollar Cost Average, also langsam gekauft in den Markt aufgebaut habe. Und der 10xDNA, Disruptive Innovation, könnte dann 2,5, 5, vielleicht 10, aber das ist dann für die meisten Anleger schon sehr progressiv, ein Baustein sein. That's it. Es darf auf gar keinen Fall ein Basis Investment sein, dafür ist er nicht gebaut, sondern es ist ein zusätzlicher Baustein, der hoffentlich bald auch einen Rendite-Kicker bringt, aber halt eine hohe Volatilität wird er behalten.
Kurze Frage dazu noch, weil ich glaube, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben diese Steuerung F-Doku gesehen, wo es über deinen Fonds ging, wo dann auch gesagt wurde, es war Versprechen wurden gegeben, die so nicht eingehalten werden konnten und es waren irgendwie, wurde sehr viel versprochen und so weiter. Wenn du zurückschaust und jetzt finde ich, wie du argumentierst und was du ja sagst, ja ganz anders, also irgendwie als Beimischung und man sollte viel verstehen.
Sorry, das ist mir sehr wichtig. Das ist nicht anders. Du kannst in jedes einzelne Interview, Kommunikation, was immer gehen. Und wir haben nie gesagt, und auch ich habe nie gesagt, dass irgendjemand da massiv irgendwie 50% seines Vermögens, ich habe gesagt, ich habe das mit meinem gemacht und bitte tut das nicht. Ich habe immer gesagt, das ist ein langer Anlagehorizont. Und man muss sagen, ich war auch überrascht. Es gibt ja auch mit Rezo jetzt gerade die Auseinandersetzung mit dieser Redaktion aus einem guten Grund, was man dann erzählt und wie es dann zusammengeschnitten wird. Am Ende des Tages, klar, ist deren Job, ne? Aber das war jetzt keine korrekte Arbeit oder so, ne? Dass man wirklich sich damit wirklich auseinandergesetzt hat, weil man zum Beispiel den Fonds gar nicht mit dem Nasdaq vergleichen kann, weil auch ein PepsiCo und andere drin sind. Und ja, deswegen.
Was hast du daraus gelernt oder wie hat sich die Person Frank Thelen jetzt danach verändert oder würdest du sagen, hat sie sich verändert?
Ich hoffe nicht. Ich glaube, das wäre schlecht, wenn versucht wird, von einer ganz klar gesetzten Meinung Stimmung zu erzeugen und nicht besonders viel Interesse an der Wahrheit dran ist. Also wer macht hier wirklich vielleicht Research, was wäre ein guter Vergleich, was, keine Ahnung was. Sich davon beeinflussen zu lassen, dann sich selber, seine Strategie oder andere Dinge anzupassen, das wäre nicht gut. Also für mich hat sich da gar nichts geändert, außer dass ich sehr genau überlege, mit wem spreche ich in welchem Setting. Und da war ich sicherlich auch blauäugig und habe gesagt, hey, mach mir schon mal hier einen Ton an und habe halt einfach erzählt, wie ich halt so bin und alles frei und raus. Das tue ich nicht mehr, sondern ich überlege mir genau, mit welchen Redakteuren spreche ich, in welchem Setting und bin im Guten wie im Schlechten mehr alert zu sagen, okay, das, was du jetzt hier sagst, Frank, das hat ein gewisses Gewicht und lass es quasi einmal virtuell durch deinen Filter laufen.
Wenn wir jetzt über die Werte oder die Unternehmen mal sprechen, was würdest du sagen, was tut ihr jetzt, um diese Performance zu erreichen oder auf welche Branchen setzt ihr oder wo geht man rein, worauf kann man jetzt achten? So?
Naja, erstmal haben wir, deswegen hat der Fonds ja auch sowohl letztes Jahr als auch jetzt in den letzten Wochen sich schon auch ganz gut bewegt. Wir haben noch einen weiteren Schritt vor uns. Wir hatten was wie, oder haben es auch noch, Oscar Health, was auch viele gesagt haben, oh, hab das überlebt und ich weiß nicht. Und dann hat einfach gezeigt, ja, die machen das sehr, sehr gut. Die können KI deutlich besser nutzen als andere Versicherungen. Mario, der Gründer, wir haben sehr engen Kontakt und wir haben das Unternehmen verstanden und damit sagen wir, glaube ich, richtig. HIMSS zum Beispiel oder Alien und wir hatten viele Titel drin, die auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Ja? Und jetzt haben wir zum Beispiel Alpha Wave Semi gerade als größte Position. Das ist, die liefern IP für Rechenzentren in der Kommunikation und ein enorm wichtiges Modul. Sie haben eine IP, die andere nicht haben, die nicht kopierbar ist. Und sie profitieren von dem Ausbau von den großen Rechenzentren, wie auch in Nvidia und andere Player. Aber bisher hat sich die Aktie noch nicht sehr stark bewegt. Und deswegen glauben wir zum Beispiel, dass sich die in den nächsten Monaten, wie immer ganz wichtig, keine Anlageberatung oder Empfehlung, sehr stark entwickelt. Und andere Positionen, worauf wir echt eine, glaube ich, einen tiefen Einblick haben, ein gutes Verständnis und was wir noch mehr gelernt haben, wann sieht der Markt das auch? Weil es gehört dazu. Und da waren wir sicherlich nicht gut. Du kannst nicht nur das beste Team und das beste Produkt haben und es wächst auch stark, sondern es muss auch ein gewisses Momentum, Sentiment und so weiter im Markt sein. Die Unternehmen müssen gewisse Größenordnungen erreichen oder Profitabilitäten erreichen, damit andere Fonds und andere Anleger da auch reinkommen. Ich glaube, da sind wir deutlich besser geworden, haben das Team ja auch sehr stark ausgebaut, gerade mit einem Research Director von AGI. Und da haben wir jetzt echt Positionen, wo wir glauben, das wird ein sehr gutes Jahr für uns.
Du hast gesagt, mit 10 Millionen Euro bist du selbst drin. Wo ist der Rest deines Geldes?
Relativ illiquide in Startups. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt die vierte Generation von Freigeist gestartet und das ist zu 100% unser Geld. Also das da haben wir gar keinen externen, wir hatten ja vorher noch Freunde, die teilweise mit investiert haben. Also sehr viel Venture Capital.
Wie viel ist das so?
Also das ist ja die Frage auch hier, die Multiple Compression. Es ist ja nicht so, als würdest du heute, wenn du jetzt bei Cherry oder wie immer, es gibt ja ganz viele tolle Investoren hier in Berlin, reinguckst, und natürlich auch in unserem Portfolio und im Early Bird oder wie auch immer, jedem Investor, haben wir ja in 2021 deutlich höhere Bewertungen gesehen, würde ich sagen, als wir die jetzt haben, wenn wir eine Runde machen. Und nicht alle unsere Unternehmen haben neues Geld benötigt. Deswegen fällt es uns sehr schwer, aktuell dann jedes einzelne unserer Portfoliounternehmen wirklich einen fairen Wert zu setzen. Aber es sind schon deutlich hohe Summen, genau, die ich jetzt auch immer wieder reinvestieren werde, entweder in 10xDNA, wenn dort ein Liquiditätsevent im Venture Capital ist, oder halt Venture Capital noch weiter ausbauen.
Von den Unternehmen, die du interessant findest, Startups oder auch in dem Fonds, sind da auch viele so aus Deutschland oder würdest du sagen, Deutschland als Wirtschaftsstandort oder was ist so deine Meinung dazu?
Also leider überhaupt nicht. Wenn du auf 10xDNA, wo wir international investieren, schauen, dann sind da ein paar europäische Unternehmen dabei, auch Alpha Wave ist ja aus England, aber leider sehr viel US. Also gut vielleicht für die Investoren, aber jetzt nicht gut für mich Deutschland, Europa. Und bei Freigeist, wo wir ja frühphasiges Venture Capital machen, wenn also ein Team, 2, 3 Köpfe, haben eine gute Idee, haben schon ersten Prototypen, dann gehen wir rein und bauen das Unternehmen mit auf. Das machen wir fast nur in Deutschland und auf jeden Fall nur in Europa. Aber eigentlich Fokus Deutschland, aber wir haben auch Sophia mit der Endurosat, Whole 19, ein paar europäische Investments, aber Fokus Deutschland. Und da versuchen wir in Deutschland dann eine gute Firma aufzubauen. Wir sind Robco, halt wirklich eine Robotics-Company, die hoffentlich Relevanz bekommt, die sehr tolles internationales Geld bekommen hat und viele andere Beispiele. Aber wenn ich jetzt schaue, wo passiert gerade die Tech, ne? Wer macht die Chips, wer macht die KI, wer macht die Raketen, dann ist das leider US oder halt China.
Woran liegt das? Was denkst du?
Boah, das ist natürlich ein tiefgreifendes, komplexes Problem. Es liegt nicht, wie ich mal so am Anfang gedacht hatte, vor ein paar Jahren an den Unis, glaube ich. Also die Unis sind auch noch nicht da, wo sie sein müssen, aber die sind relativ gut. Also so ein TUM, KIT, Aachen, Delft, dann Holland. Es liegt am Ecosystem. Also wir haben da nicht die Investoren und die Mentoren, die Angel, die so progressiv investieren können. Wenn du halt durchs Valley läufst und irgendeiner hat eine richtig geile Idee irgendwie in einer Bar oder Party und erzählt das und sagt, hey, hier mit dem Krebs, ich habe jetzt die Proteine und das mache ich so und so und so. Da kann es dir durchaus passieren, dass einer, Jeff Bezos oder wer auch immer da steht und sagt, finde ich so geil, hast du 100 Millionen. Das ist in Deutschland halt einfach nicht möglich. Wir haben nicht die Mentoren, die schon so viele Unternehmen so stark aufgebaut haben, die das machen. Wir haben manchmal auch so, fehlt uns die DNA bei den Gründern. Die haben herausragende Forschung, aber die denken halt nicht so in Märkten, in wie kann ich das pitchen, wie kann ich das groß machen in der Execution wie Amerika. Also ist leider ein relativ komplexes Problem. Ich glaube ja an Deutschland und ich investiere ja massiv in Deutschland, aber aktuell haben wir echt noch einige Hausaufgaben vor uns.
Was würdest du jemandem raten, der in Deutschland vielleicht gründen will oder irgendwie Bock auf sowas hat? Soll er einfach nach Amerika gehen und gut ist? Oder?
Nein, gut, ich hoffe, er bleibt in Deutschland. Das ist ja genau unser Ziel mit Freigeist. Aber wenn ich jetzt einfach sage, wo gibt es aktuell attraktivere Aktienchancen, dann ist das sicherlich in den USA und in China.
Aber China, würdest du da auch hingehen? Auch wegen
dem, ich gar nicht. Ich würde auch nicht in die USA gehen. Nö.
Warum nicht?
Ist nicht mein Land. Also ich, so sehr ich auch das alles schätze, was da gebaut wird und mich auch immer wieder an der einen Stelle austauschen darf mit den führenden Köpfen da, ich kann mir nicht vorstellen, in den USA zu leben.
Letzte Frage, was würdest du als junger Mensch mit 10.000 Euro machen?
Entweder in mich selbst investieren, in Wissen, in Ausbildung, in meinen Körper oder in meinen Körper oder in meinen Geist oder in meinen Startup, wenn ich eine Idee habe oder wenn ich sage, das habe ich erstmal nicht, dann würde ich es Dollar Cost Average langsam breit gestreut mit einem kleinen Modul 10xDNA im Aktienmarkt investieren.
Dann danke Frank, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Das war unser Interview mit Frank Thelen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram und abonniert unseren Newsletter Business Class. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.